Und wenn Sie die Wahl hätten, welchen Musiker würden Sie, welchen Komponisten würden Sie dringend mal treffen wollen?
Ach, ich glaube, Strawinski gerne.
Strawinski. Das ist jetzt nicht die naheliegendste Wahl
Nee,
vielleicht.
aber ich glaube, dass der so lustig war.
Na gut, aber also ich weiß nicht, wird schwierig, aber ich wünsche es Ihnen, dass es klappt. Vielen Dank.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin nicht in meinem Arbeitszimmer, sondern in der Redaktion und ich habe eine kleine Premiere hier, nämlich, ich weiß gar nicht, ob Sie, wie weit Sie aktiv Musik gemacht haben, aber Sie sind jedenfalls kein aktiver Musiker und bekannter Schauspieler ist auch untertrieben. Also ein bisschen was zum Raten. 1961 in Berlin geboren, in Hannover studiert, dann an mehreren Theatern. 1989 das erste Mal vor der Kamera. 2011 kam der erste Münchner Polizeiruf. Jetzt lichtet sich der Nebel. Das ging bis 2018. Hauptrollenpreise satt. Babylon Berlin, King of Stonks. 2016 kam das erste Buch Raumpatrouille. 2019 folgte Blackbird. Ich habe sie zu Silvester gesehen mit Anke Engelke und verpasst in dem Schirach-Film neulich. Und es gibt jede Menge Musikthemen. Wir haben 2019 uns getroffen, so lange ist schon her, glaube ich, mit der Krankenakte Schumann, mit Jens Thomas im Schauspielhaus. Sie haben Programme gemacht über die gut versteckten Botschaften in Bergs lyrischer Suite und Mozartbriefe mit dem NDR-Orchester hier in der Elbphilharmonie aufgeführt, Schumann für eine Hörbiografie eingesprochen. Und die Auflösung ist ganz einfach, Matthias Brandt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe hier immer eine Art Leitmotiv und für Sie habe ich mir das Leitmotiv für den Einstieg ausgedacht, Timing. Nämlich, ich würde gerne wissen, was können Sie als Schauspieler, als Bühnen- und Filmschauspieler eigentlich in Sachen Timing von einem Orchester, einem Solisten oder einem Dirigenten lernen? Gibt es da was zu lernen?
Bestimmt, wahnsinnig viel. Timing ist, glaube ich, das, was ist lustig, dass Sie das fragen, weil ich gestern mit Musikern noch zusammengesessen habe und wir festgestellt haben, dass das natürlich der uns verbindende Punkt ist und das, wo wir uns treffen, das Gefühl für Timing ist natürlich unabdingbar, sowohl für Musiker sowieso, aber auch für Schauspieler. Wir kamen darauf, weil Sie haben recht, ich bin kein Musiker, obwohl ich ein enges Verhältnis zur Musik habe, aber man muss ja, obwohl unsere Zeit etwas anderes suggeriert, nicht alles gleich selber machen, was man gut findet. Manchmal ist es sogar hilfreich, wenn das nicht geschieht. Nee, aber das war spannend, weil wir festgestellt haben, eben, und wir gingen da aus von Timing, von dem Begriff Timing, dass man sich eigentlich zwischen den Disziplinen so selten oder zu selten austauscht und dass das immer wahnsinnig gewinnbringend ist, dass man so sich eben austauscht über Gemeinsamkeiten, aber mit einer etwas verschobenen oder distanzierteren Perspektive. Und das ist ja immer eine ganz tolle Sache. Timing, ich hatte mal einen alten Kollegen, der hat gesagt, Timing ist keine Stadt in China.
Das nächste Thema, was da ja eigentlich gleich anschließt, ist die Frage nach dem Rhythmus. Also wenn ein Orchester bei einem Konzert aus dem Rhythmus kommt, ist im Zweifelsfall der Dirigent dafür zuständig, das wieder auf die Spur zu kriegen. Wenn eine Theatervorstellung aus dem Rhythmus gerät, weil irgendwer seinen Einsatz verpasst hat oder das Timing einfach nicht stimmt, die Pointen immer genau einen Tick daneben sitzen, das muss doch fürchterlich sein, das dann wieder einzurenken.
Ja, oft funktioniert es ja auch nicht. Nur ist das natürlich, man kann natürlich mehr kaschieren als ein Orchester, das kaschieren kann, weil es sofort hörbar ist. Weil ich glaube, dass einfach im Schauspiel da ja noch viel verbrämt werden kann über die Kunstbehauptung. Also
Das soll so.
ja, klar. Ich weiß, dass ich bin übrigens als Zuschauer geht mir das auch so. Ich bin als Zuschauer sehr naiv und das ist oft so, wenn ich mich dann mit den Kollegen treffe hinterher, bei denen ich in der Vorstellung saß. Und die mir erzählen, wo an der Stelle irgendwas schiefgegangen sei, dass ich das nicht mitbekommen habe, weil ich das alles für bare Münze nehme. Natürlich eins zu eins, was da passiert. Also sagen wir mal, Fehler im Schauspiel sind natürlich schwerer zu bemerken als in einem klassischen Konzert. Das ist sicher so.
Woher kommt eigentlich bei Ihnen dieses, ich setze das mal voraus, das Interesse an Musik und an klassischer Musik? War es das Elternhaus? War es das Schulorchester? War es Zufall?
Ich glaube, Neigung schlicht und ergreifend. Ich bin nicht dahingehend konditioniert worden. Es hat aber immer eine große Bedeutung für mich gehabt. Mein Musikgeschmack ist sehr, also die Spanne geht sehr weit.
Von bis?
Von Techno bis Gregorianik.
Oha.
So. Und also um auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es hat eine große Rolle immer für mich gespielt. Natürlich hat Musik ja auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Funktionen, wie wir wissen. Und für mich war es so zum Beispiel, dass ich als Jugendlicher mich sehr stark über Musik definiert habe, dass Musik eine Hilfe war zur Persönlichkeitsfindung. Das war ja auch noch anders, weil ich aufgewachsen bin in einer Zeit, als Musik nicht wie heute unbegrenzt verfügbar war überall, sondern die Entscheidung, also ich bin ja aufgewachsen noch im Zeitalter der Langspielplatte, und da war die Entscheidung, sich ein Album zu kaufen, Musik war ja auch teuer, war die Entscheidung darüber, über das Lebensgefühl der nächsten 4 bis 6 Wochen.
Mhm.
Und ein Fehlkauf rächte sich bitter.
Das klingt ja aber auch so ein bisschen nach mit ein bisschen Alkohol im Blut im Partykeller beim Schulfreund sitzen und Liebeskummer sich aus den Augen heulen zu Phil Collins.
Ja, kann sein. Aber es heißt auch alles andere, glaube ich. Also interessanterweise habe ich nie Musik erlebt als oder benutzt als Gefühlsverstärker. Das im Grunde ist das, was Sie beschreiben, ja etwas, also man hat ein Gefühl und sucht sich die dazu passende Musik. Und das hatte ich nicht so oft, muss ich sagen, sondern die Musik war für mich immer eigenständiger. Ich hab mir nicht das gesucht, was zu meinem Zustand passt, sondern habe mich davon auch leiten lassen oder orientiert daran. Es gab halt Bands und Musiker, die mir viel bedeutet haben, sehr früh, und ich war sehr neugierig, was die machen. Ich war also zum Beispiel Bowie, der ja extreme Imageänderungen vorgenommen hat, ein paar Mal in seiner Karriere. Ich fand es immer wahnsinnig spannend und habe auch dann versucht, nicht im Sinne von Imitation, aber ich habe versucht, darauf zu reagieren oder zu verstehen, warum macht er das jetzt. Und so. Also es lief eher auf der Ebene ab. Aber alles andere, ist ja toll, was Musik alles kann, finde ich.
Dann komme ich jetzt auch leider mit einer Markus-Lanz-Frage um die Ecke. Was macht denn gute Musik mit Ihnen?
Dazu müsste man ja erstmal definieren, was gute Musik ist.
Für Sie gute Musik?
Ja. Es gibt einen Punkt, wo ich sehr neidisch bin auf Leute, die Musik machen können. Und zwar ist das der Punkt, der liegt jenseits der Sprache. Das ist immer ein leichtes Defizit. Ich weiß auch, dass viele Schauspielkollegen von mir das so empfinden, dass es einen Punkt gibt, wo man etwas ausdrücken möchte, was aber mit Sprachen, mit Worten nicht mehr auszudrücken ist. Und dann hat man das Gefühl, wenn man Musiker erlebt, die substanziell arbeiten, dass die in einen anderen Bereich vorstoßen können und sich in einem anderen Bereich artikulieren können, als man das mit Sprache kann.
Ich glaube, es gibt da auch bei Musikern so einen bestimmten, wie soll ich es mal nennen, so eine Art Flow, während eines Konzerts passiert, und dann sind die während dieses Konzerts und auch danach noch für eine Zeit in einem Paralleluniversum. Die sehen zwar so aus, als ob sie Backstage stehen, aber sie sind noch komplett woanders. Das finde ich einerseits erschreckend, andererseits auch beneidenswert. Gibt es das in Ihrem Beruf auch, oder ist man dann eher immer noch mit, sagen wir mal, einem Bein zumindest auf dem Bühnenboden?
Nee, das gibt's auch. Das gibt's auch. Und das ist, glaube ich, bei jeder künstlerischen Arbeit so. Das ist ja auch ein erstrebenswerter Zustand. Ich glaube nur, dass man den nicht verwechseln darf mit so einer etwas, wie ich finde, kitschigen Vorstellung davon, dass man jetzt tatsächlich jemand anders wäre. Sondern vielleicht ist es am ehesten vergleichbar mit so einem doppelten Bewusstsein, was man hat. Also wie ein Dirigent die Sachen ja auch zweimal hört. Mhm. Also der hat ja ein inneres Ohr und ein äußeres. Und er muss ja das, was er dirigiert, zeitversetzt, also er muss das ja voraushören, was ich mir wahnsinnig anstrengend vorstelle.
Daran übrigens erkennt man ja eigentlich auch immer die besseren und die schlechteren Dirigenten kann man dadurch auseinanderhalten. Die nicht so guten schlagen auf dem Schlag, die wissen, was sie tun, sind halt davor und müssen antizipieren, was da passiert und haben schon den Akzent, wo er noch gar nicht ist.
Weil aber eine enorme Anstrengung natürlich.
Das schätze ich auch, ja.
Und ich, also das Beispiel passt natürlich nicht 100%, aber es gibt natürlich diesen Zustand, den Sie beschreiben, dieses Paralleluniversum. Das bedeutet aber nicht, dass man das andere Bewusstsein nicht auch noch hat. Also ich habe nie, glaube ich, obwohl ich sehr extreme und ich mag das Wort nicht, aber das anderes Attribut fällt mir gerade nicht ein, intensive Sachen gespielt und ich habe aber immer gewusst, dass ich spiele.
Auf Ihrer, ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen heißt, Setcard, Gebrauchsanweisung, was auch immer von Ihrer Agentur steht, dass Sie Saxophon spielen können. Ist das jetzt nur ein Kompliment oder war das tatsächlich? Oder ist das so? Oder wie weit ist das gediehen bei Ihnen?
Nicht weit. Aber gar nicht so sehr aus Nichtbegabung, sondern weil ich zu spät angefangen habe. Ich hätte leider früher anfangen müssen, Instrument zu lernen. Und ich habe mit dem Saxophon angefangen als Jugendlicher, wo ich aber schon sehr weit, ich habe irgendwann angefangen, mich für Jazz zu interessieren und kam dann darüber dahin. Und stellte relativ schnell fest, ich bin im Hören weiter als im Tun. Mhm. Ja. Und das war frustrierend. Und dann habe ich gedacht, na ja, aber es ist ja nicht, es muss ja Leute geben, die gut zuhören können. Dann ist das vielleicht meine
Arbeitsteilung.
Ja, dann ist das das, was ich einbringen kann am ehesten in den Vorgang. Mhm. So, und ich weiß zum Beispiel aus der Schauspielerei, wie toll ich das finde, dass es Leute gibt, die es gibt begnadete Zuschauer. Und das ist eine große Freude.
Ich hatte so ein Bild vor dem geistigen Auge von Ihnen als junger Mensch in Bonn, der wie Sonny Rollins in New York auf der Brooklyn Bridge, Sie stehen auf irgendeiner Rheinbrücke und üben stundenlang vor sich hin. Das, so weit war es dann aber doch noch nicht.
Nee, aber dieses Bild hatte ich von mir auch, kann ich Ihnen nur sagen. Ja?
Hat nicht ganz geklappt, aber es ist trotzdem was aus Ihnen geworden.
Ja, aber ich bin dankbar, dass Sie es nochmal aufgreifen.
Mal ein ganz anderes Thema. Bradley Cooper hat gerade Leonard Bernstein verkörpert. Malkovich dreht gerade als Shelley Bidake, Angelina Jolie als Maria Callas. Den Schumann hat Ihnen Grönemeyer damals schon weggespielt. Aber welcher Künstler würde Sie eigentlich reizen? Welche sozusagen historische Figur aus dem Bereich der Musik, wenn das denn so sein sollte, dass Sie reizt?
Ich bin nicht so ein wahnsinniger Freund des sogenannten Biopics. Mhm. Also ich finde es immer schöner, erfundene Figuren zu spielen,
okay,
als einem realen Vorbild nachzueifern. Aber mir ist das in der Tat auch aufgefallen, was Sie gerade sagen. Ja, es gibt ja auch mehrere Kolleginnen, die Dirigentinnen gespielt haben gerade und so. Ja, das ist natürlich auch, weil es ja ein sehr eine sehr wirksame Tätigkeit ist. Also es macht ja wirklich was her. Aber wenn ich mir jemanden, ich finde natürlich schon, darüber habe ich mir in anderem Zusammenhang neulich Gedanken gemacht, aber das ist ja, hat ja auch alles schon stattgefunden. Irgendwie mache ich mir in letzter Zeit, denke ich, viel über Beethoven nach, was gar nichts mit dem Spielen zu tun hat. Und ich muss sagen, dass dieser dieses Phänomen, dass jemand, der nichts mehr gehört hat, solche Musik zustande gebracht hat, das finde ich total faszinierend und fände es auch darstellerisch faszinierend, muss ich sagen.
Tobias Moretti war da schon schneller. Aber so, es kann ja auch zwei Beethoven geben.
So kann es gehen. Es kann nur einen geben.
Ja. Ich hatte mal überlegt und mir gedacht, ich würde Sie ja gerne entweder als Justus Franz sehen.
Ja. Warum denn das?
Ja, weil das eine interessante Figur ist. Oder total. als Richard Strauss während der NS-Zeit. Und dann habe ich mir noch zurecht überlegt, Sie könnten auch Schostakowitsch nehmen. Weil Schostakowitsch hat eine Fußball-Schiedsrichter-Lizenz gehabt und war auch mindestens vielschichtige Gestalt.
Absolut, ja.
Also diese Art von Charakteren, das hätte ich schon schön gefunden. Oder so ein leicht in sich gekehrter Tutti-Geiger, der im Orchester sitzt und in eine Bratsche verliebt ist, aber die Bratsche ist eigentlich hinter dem Tubisten her und der will aber nichts von ihr wissen.
Ja, es gibt ja diesen sehr schönen Fellini-Film, Orchesterprobe.
Genau.
Der das alles ganz, ganz schön abbildet. Das ist übrigens für mich neben allem anderen ein ganz großes Geschenk, dass ich da in dem Orchester sitzen darf, ab und zu.
Wie fühlt sich das an? Das wollte ich auch noch fragen, weil Sie haben ja wirklich, also Logenplatz ist ja noch untertrieben. Sie sind ja in diesem Klanggeschehen jetzt drin, also bei dem Konzert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester jetzt heute Abend mit dem Nono. Das ist spezielle Musik, aber wenn man da ummantelt wird von diesen doch außergewöhnlichen Klangereignissen, das ist ja keine Sinfonie, kein Mozart, kein Bruckner, sonst was, sondern da passiert ja viel jenseits von gängigen Konventionen. Und da dann drin zu sitzen, muss toll sein, oder?
Ja, es ist auch ganz toll, weil es natürlich wirklich weil man das Gefühl kriegt, dass das ja also dass das Individuen sind, die das produzieren und dass es aber sich zusammenfügt im besten Fall zu einem Organismus und dass man ein kleiner Teil ist dieses Organismus. Ich will jetzt gar nicht zu esoterisch klingen, aber so ungefähr ist das Empfinden und das ist großartig. Es gab in Berlin mal, da bin ich auch begeistert hingegangen vom Konzerthausorchester, eine Reihe, die hieß Mittendrin-Konzerte. Die haben das ein paar Mal im Jahr angeboten. Mhm. Dass das Orchester sich im Saal verteilt hat und man sich eine Karte kaufen konnte und dann, keine Ahnung, zwischen den Bratschen saß. Hm. Und das ist begeistert angenommen worden von den Leuten und also es ist schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis.
Jetzt biegen wir langsam wieder so ein bisschen in die Musikecke rein. Gibt es denn für Sie eigentlich einen Lieblingskomponisten und wenn ja, warum?
Ja, ich habe immer wahnsinnige Probleme mit Hitlisten, weil ich sag dann irgendwas und ich weiß, dass ich hier rausgehen würde und sie wahrscheinlich anrufen würde nach 10 Minuten und sagen würde, ich muss zurückkommen, das war falsch, ich muss das ändern. Aber ich hatte es ja eben schon mal mit Beethoven und ich bin ja in Bonn aufgewachsen, das heißt, da war der sehr präsent. Der bedeutet mir schon sehr, sehr, sehr viel. Ist, glaube ich, ja auch so ein interessanter Fall, weil es gibt ja vielleicht gar nicht so viele Komponisten, wo man das Gefühl hat, nach denen war wirklich alles anders. Die haben mit dem, was sie gemacht haben, alles andere, was danach kam, erst ermöglicht. Es gibt, keine Ahnung, aus der gleichen Zeit. Also auf die Gefahr hin, mich in die Nesseln zu setzen, das ist, weiß ich nicht, Mendelssohn. Wahrscheinlich hätte ohne Mendelssohn die Musik hinterher sich genauso entwickelt, ohne Beethoven nicht. Hm. Das ist jetzt sehr theoretisch, aber ich finde, dass man das auch, das ist ja sowohl, das ist sowohl emotional so stark wie auch in der Konstruktion. Und das gibt's gar nicht so oft. Ich habe ja, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, mich mit Schumann so beschäftigt. Das ist ja was ganz anderes, wenn man das da hat man ja das Gefühl, das ist viel poröser. Man hat dauernd das Gefühl, aber der bedeutet mir auch sehr viel, um jetzt mal dann nicht auf der einen Sache so hängen zu bleiben. Der, aber aus ganz anderen Gründen, weil ich finde das so, ich finde, dass sich da die Persönlichkeit so abbildet in allem, was man hört, weil das alles so wahnsinnig arbeitet und zum Teil auch in den Werken gegeneinander arbeitet. Und das finde ich total faszinierend, dass jemand so ein, ich glaube nicht immer absichtlich, aber immer so einen Ausdruck gefunden hat dafür.
Weil ich das geahnt habe, habe ich mal ein Gerhard-Zitat rausgesucht von dem Sänger Christian Gerhard zu Schumann. Der hat gesagt, ein gewisses Schimmern zwischen den möglichen Bedeutungen des Textes und der möglichen Bedeutung der zugehörigen Musik sei bei ihm vorhanden. Deswegen ist er mir besonders nah am Herzen geblieben. Das habe ich gedacht, das passt ziemlich gut auf diese Zerrissenheit oder das Uneindeutige bei Schumann. Und konnte mir dann auch nachvollziehen, warum Sie da ein Faible haben.
Ja, und das ist ja fast, das ist so interessant, weil es so wahnsinnig psychologische Musik ist. Und die aber entstanden ist und komponiert ist, bevor es die psychologischen Begriffe in der Form gab. Entschuldigung. Und das ist, spannend. Als ob was vorweggenommen worden wäre. Mhm. Wie ein Sigmund Freud vertont.
Nochmal eine kleine Abbiegung. Wir sprachen ja eben über das Konzert, bei dem Sie jetzt mit dabei sind. Wie ist das eigentlich für Sie, nicht nur im Orchester zu sitzen, sondern auch von Publikum umgeben zu sein? Das ist ja auch für die Theatersituation gibt es ja so auch nicht. Sie haben 360 Grad Publikum um sich herum. Das muss man auch erstmal wollen und mögen als Schauspieler.
Ja, aber da sich das Theater ja auch schon länger vom Guckkasten verabschiedet hat, ist man eigentlich da unterschiedliche Situationen gewöhnt. Und da ich ja sehr viel mit der Kamera arbeite und die Kamera ja auch überall um mich rum ist, ich finde das ganz schön. Ich mag den Saal.
Können Sie eigentlich aus Ihrer Sicht als Schauspieler, können Sie den Anblick einer Oper stundenlang aushalten oder drehen Sie durch, weil Sie professionell relativ schnell registrieren, dass gute Sänger nicht auch automatisch gute Schauspieler sind, die aber trotzdem in diesem Metier sich betätigen?
Ich finde, dass sich das ziemlich ändert und auch schon geändert hat. Mhm. Ich finde, das ist ganz tolle Sänger, Darsteller gibt. Und also das Bewusstsein dieser Problematik, die Sie geschildert haben, hat ja schon vor einer ganzen Weile eingesetzt. Und die Herausforderungen an Sänger, Sängerinnen sind andere. Und auch das Bedürfnis, auf eine andere Weise zu beglaubigen, was man da spielt, als das vielleicht, da ist früher nicht so ein Wert drauf gelegt worden. Und dann an die Rampe und dann
genau. Den Rest Standbein, Spielbein, Kreuz auf dem Boden.
Den Rest denkt man sich fertig dazu. Ich glaube, das sieht man ja gar nicht mehr so oft. Aber ich kann mir das kaum vorstellen, was das bedeutet, was die zu leisten haben, muss ich sagen. Und insofern wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig mit dem Urteil. Und ich finde, wenn man so eine Empfindung hat wie die Sie jetzt gerade beschreiben, würde ich ehrlich gesagt auch immer mal eher mit dem Regisseur ein Hühnchen rupfen, als mit den Kollegen, die da auf der Bühne stehen, weil dann gibt es ja auch Möglichkeiten, vielleicht eine andere Form zu finden, bei der das nicht so ausgestellt wird.
Sind Sie dann auch bei Konzerten damit beschäftigt, sich anzuschauen oder gewissermaßen durchzusezieren, wie sich die Machtposition eines Dirigenten so am Abend entwickelt und auswirkt? Oder sind Sie nur einfach da, um zu sagen, ich will jetzt Bruckner 5 hören, der Rest ist mir egal?
Nee, ich finde das schon total spannend. Und das hat sich ja sehr geändert. muss man sagen. Also ich habe ja noch als junger Mensch so also gesehen und gehört, wie sich das Oldschool dargestellt hat, ja, und das ist ja, wenn man das heute sieht, fast schon komisch. Aber damals war das eben so, keine Ahnung, wenn man da Karajan hat stehen sehen. Der ja ein großer Dirigent war, aber das ist natürlich dieser Nimbus, der da ja auch gewollt war und der so eine Genieanmutung befördert hat. Das ist, glaube ich, heute, also es gibt so ein paar Fälle, wo man sagt, ja, also die hätten es, glaube ich, ganz gerne immer noch so. Aber auch da sind natürlich, wie man das so sagt, die Hierarchien flacher geworden. Und der ganze Vorgang ist doch mehr ein gemeinschaftlicher.
Ich kenne ja von Ihrem Vater, den der eine oder andere kennt, nur dieses eine ikonische Bild mit der Mandoline. Wie war das denn eigentlich mit Musik bei Ihnen im Elternhaus? Hatte das eine Rolle gespielt? War das so ein bildungsbürgerliches Einrichtungsmöbel, was man gutierte, weil es dazugehörte? Oder haben Sie sich das selber erarbeitet, weil es Sie interessiert hat?
Das habe ich mir selber erarbeitet. Meine Eltern waren auch keine Bildungsbürger. Meine Eltern kamen ja aus, was meinen Vater betrifft, würde man heute sagen, prekären Verhältnissen. Der hat sich alles selber beigebracht. Und meine Mutter kam aus einer norwegischen Arbeiterfamilie. Meine Mutter hat wahnsinnig gerne gesungen. Und der Vater war nicht so wahnsinnig musikalisch, glaube ich. Der hat da nicht so ein Verhältnis zu gehabt. Aber aus eben genannten Gründen. Nicht so sehr, weil er das nicht mochte, sondern weil sein Leben andere Präferenzen hatte und weil er da nicht rangeführt worden war.
Und kam bei Ihnen die Klassik ins Leben durch eine Art Erweckungserlebnis? Gab es ein Konzert, ein Stück, wo Sie gesagt haben, hui, da muss ich jetzt mal öfter reinhören? Oder hat sich das so nach und nach so rein diffundiert?
Ich könnte das nicht benennen, wann das eingesetzt hat. Es war einerseits so, ich bin ja in Bonn aufgewachsen, was damals Hauptstadt war. Und da kamen alle tollen Orchester hin. Also man konnte sehr früh alles hören und das habe ich auch genutzt. Und ich habe das schon relativ schnell geschnallt, obwohl das bei mir natürlich alles anfing mit Popmusik und mit Rockmusik. Das war die erste Musik, die ich gehört habe. Und ich habe zwei ältere Brüder. Das heißt, ich bin wirklich noch so Beatles sozialisiert und Stones sozialisiert. Aber möglicherweise hat es sogar was, das sind ja manchmal so Brücken, die gebaut werden, das hat ja, hat das sogar was mit den Beatles zu tun, die ja, glaube ich, wirklich so Jahrhundertkünstler waren und ja auch sehr früh anfingen, mit Streichern zu arbeiten und diesen fantastischen Produzenten George Martin hatten, der aus der klassischen Musik kam. Und insofern war das Ohr, war es dem Ohr nicht so fremd und man hat, ich glaube, vielleicht war das sogar meine Schleuse, das ist jetzt eine These, die ich gerade aufstelle, aber warum nicht? Aber ich habe nie so Berührungsängste gehabt dazu. Ich habe das Repräsentative an der klassischen Musik, was ja auch viele Leute vielleicht manchmal abschreckt oder abhält davon, das habe ich nie so empfunden und das war mir nicht so wichtig, sondern ich fand tatsächlich die Musik aufregend.
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, und das ist auch völlig legitim, ich möchte da einen schönen Abend haben. Ich möchte Musik haben, die mich auf welchem Niveau auch immer unterhält. Und es gibt Menschen, die sagen, ich brauche eine Hürde, da will ich drüber wollen und drüber wollen müssen und so. Wie ist das bei Ihnen?
Mal so, sowohl das eine als auch das andere. Und wenn, ich finde, wenn Programme gut disponiert sind, dann kann ja so ein Abend auch eine Entwicklung haben. Also ein Abend kann ja sowohl das eine als auch das andere enthalten. Oft wird es ja auch so gemacht und klugerweise liegt die Herausforderung vor der Pause und das etwas leichter zugängliche nach der Pause.
Während meines Studiums Musikwissenschaft hatte ich mal so eine Bruckner-Phase. Das hat sich dann wieder so gegeben. Mhm. Wagner ist immer schlimmer geworden, aber wie ist es bei Ihnen mit Komponisten? Muss das immer lieber auf den ersten Höreindruck sein oder ist das okay, wenn Sie sich die erstmal erarbeiten müssen? Gab es da so Fälle, wo Sie am Anfang gesagt haben, ja, na ja, okay, und am Ende war es lebensnotwendig? Oder von Anfang an 5 Takte und druff?
Also gibt es, glaube ich, beides. Mhm. Aber das ist glaube ich, so, dass auch da gibt es natürlich Parallelen. Also ich sage mal zum Beispiel zur Literatur, das hat ja etwas auch mit einem selber zu tun und mit gelebtem Leben zu tun. Und ich lese ja heute Bücher anders, als ich sie als junger Mensch gelesen habe. Ich habe jetzt zum Beispiel am Berliner Ensemble einen Monolog, der gerade läuft, nach einem Max Frisch-Roman, Mein Name sei Gantenbein. Den musste ich in der Schule lesen, diesen Roman. Und das war ein totales Desaster. Ich habe nichts verstanden von dem, was da drin stand. Und dadurch war das Buch auch für mich, ich habe das nie wieder angerührt, weil das so ein schlimmes Erlebnis war. Also hat ja jeder so ein Schultrauma, wo man sich durch, selbst wenn das nur 120 Seiten waren.
Das Glasperlenspiel.
Ja, Wahnsinn. Und das trägt man so ein Leben lang mit sich. Und die armen Autoren, letztlich liegt es, glaube ich, nur daran, dass Menschen das zum ungeeigneten Zeitpunkt nahegebracht wird. Und das ist aber, glaube ich, mit Komponisten nicht anders. Ich hatte natürlich immer, also mal ganz plattes Beispiel zu nennen. Manchmal helfen persönliche Begegnungen auch. Ich hatte echt ein Problem mit neuer Musik. Und dann bekam ich eine Anfrage von Peter Oetwösch für ein Oratorium für einen Stotterer.
Oh.
Und in Köln. Und dann habe ich gedacht, das habe ich ja jetzt schon ausführlich erzählt, wie toll das für mich immer ist, mit Orchestern irgendwas zu machen. Und da habe ich das gehört und dachte, oh, ja. Ich muss die Sachen immer hören, weil ich kann keine Noten lesen. Das kommt erschwerend hinzu. Also das heißt, ich muss das immer auswendig lernen. Mhm. Und auf einmal durch die berufliche Beschäftigung damit ging mir so dieser Kosmos auf, der mir vorher verschlossen war. Und das war ganz, ganz, ganz toll und so ein neues Feld für mich und hat mir irrsinnige Freude gemacht. Aber das ist ja wahrscheinlich so die Musik im Moment, die größten Hürden bietet. Mhm. Es kam auch hinterher, ich habe das dann mit großer Freude gemacht und kam dann da in Köln aus dem Gürzenich. Da stand eine alte Dame und sagte, Herr Brandt, darf ich Sie mal was fragen? Dann sage ich, ja, es hat Ihnen doch auch nicht gefallen, oder? Dann habe ich gesagt, doch. Doch, ich fand das ganz toll. Ja, Sie haben mir so leid getan. Ich sage, musste ich nicht.
Uiuiui. Wir haben hier immer einen kleinen Fragenblock nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne und wir stellen 12 Fragen. Mhm. Da sind kurze Antworten oder so Entweder-oder-Antworten immer ganz angeraten. Ich kann ja mal anfangen.
Nur zu.
Piano oder Pforte?
Piano.
Das Lieblingsinstrument und Saxophon, das eigene zählt jetzt mal nicht.
Klavier.
Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
Puh. Boah.
Ich rufe immer Orff dazwischen, aber ich will sie da nicht bevormunden.
Doch, doch. Ich nehme es gerne auf. Ja, klar. Ja, also alles, das, wobei das aus unterschiedlichen Gründen und auf unterschiedlichen Ebenen. Aber da ist schon was dran, Orff.
Gut, gut. Wissen Sie, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben noch?
Ja. Weil ich Schulden bezahlen muss.
Hat's gepasst oder war noch Schulden
übrig? Das hat nicht gereicht.
Oha.
Ja. Aber gut, das waren die Theatergagen damals.
Ja. Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden?
Boah. Also aus allen Zeiten, ja?
Ja, ja.
Ja, ich glaube schon mit Bach.
Okay. Gerne. Nicht mit Beethoven, aus lokalpatriotischen Gründen.
Der wird mich ja nicht hören.
Gut, dass Sie das gesagt haben. Ich hatte es mir schon verkneifen wollen. Okay, Bier oder Champagner?
Bier.
Fußball oder Handball, muss ich Sie nicht fragen. Also, wohin kommt bei Ihnen das Werder-Logo als Tattoo? Jan Delay hat es, glaube ich, auf der Wade.
Ja, ich bin ja nicht im tattoofähigen Alter.
Ach, dafür ist man nie alt.
Ja, das denkt sich der eine oder andere, aber ich würde mich dieser Meinung nicht unbedingt anschließen. Aber wahrscheinlich wäre ich jünger, wäre ich in Versuchung gewesen, die Wade, ja. Ach ja, obwohl ich habe eigentlich, Beine sind ganz gut, ja. Wade, warum nicht?
Ja, okay, machen wir so. Wann haben Sie zum letzten Mal im Konzert gebuht?
Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil ich ja weiß, wie das ist, auf einer Bühne zu stehen. Ich würde dann eher dezent den Saal verlassen, aber ich buh keine Kollegen aus.
Was ist das Schauspielertypischste an Ihnen?
Ach, ich bin da schon so lange, insofern verwächst das ja miteinander und ich denke ja nicht immer drüber nach, dass ich Schauspieler bin, sondern ich habe ja nur mich.
Aber ich glaube, der eine oder andere Schauspieler denkt schon sehr viel darüber nach, dass er Schauspieler ist.
Das möchte ich nicht ausschließen.
Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Oh, ich würde gerne fliegen können.
Das ist immer die erste Antwort, ja. Die beliebteste Antwort hier.
Ja. Also glaube ich sofort.
Nichts wie, ich möchte gerne unsichtbar sein und jeden Safe ausräumen oder so, alle wollen immer fliegen. Ist ja auch okay. CD, Streaming, Vinyl oder egal. Ihr Kollege Götz Schubert, glaube ich, sammelt alte Kopfhörer.
Habe ich auch gelesen, ja. Ich habe ja alle diese Medien nacheinander durchwandert. Ich finde, also die CD finde ich, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich finde, die CD war ein genialer Marketingtrick. Also auf die Idee, etwas zu erfinden und die Leute dazu zu bringen, ihre komplette Schallplattensammlung nochmal zu kaufen, das ist schon Donnerwetter. Das muss man erstmal hinkriegen und zu behaupten, dass und die Dinger sind ja auch, also jetzt Vinyl funktioniert ja wieder total. Diese CDs funktionieren ja zum Teil gar nicht mehr, die man sich damals gekauft hat. Ich finde wahnsinnig spannend, ich habe ja eine Tochter, Anfang 20, und dass für die und ihre Leute auf einmal Vinyl wieder eine Rolle spielt. Und dass die anfangen darüber, weil die sind ja damit aufgewachsen, komplett, dass Musik unbegrenzt verfügbar ist. Und die erkennen auf einmal, dass das toll ist, so eine Begrenzung und Beschränkung zu haben dadurch. Finde ich total interessant.
Als letztes dann noch Musik, mit der man sie jagen kann.
Ja, ich glaube, alles, was bei uns Volksmusik heißt, da tue ich mich schon echt schwer damit. Ja, was ja, glaube ich, die erfolgreichste Musik ist, wie man manchmal vergisst, wenn man sie nicht hört.
Wegen der Pappmaché-Welt, die da mal mitklingt, oder wegen der politischen Assoziation, die man haben könnte, von wegen.
Ja, das sind gewissermaßen die Nebeneffekte, aber ich finde es einfach auch, ich finde es scheußliche Musik. Und ich finde es rhythmisch blöd und ich kann das nicht leiden, wie die singen. Ich finde alles doof daran.
Ja, das ist eindeutig. Ich habe ein Zitat, ich habe ein paar Zitate gefunden von Ihnen oder über Sie. Eines war, wenn Kunst im Theater oder im Konzert uns hilft, etwas besser mit dem Blues oder gar der Panik zurechtgekommen, dann ist es ein Riesending. Das klingt ganz schön existenziell. Also Sie haben da Ansprüche, die nicht klein sind an Ihren Beruf.
Nee, aber ich glaube, dass das ja der Vorgang ist, der stattfindet im besten Fall. Also das ist doch das Tolle, wenn wir tolle Musiker hören, wenn wir tolle Sänger hören und sehen, wenn wir große Schauspieler sehen, dann ist das doch so, dass die Möglichkeit haben, etwas auszudrücken, was wir auch empfinden, wofür uns aber die Möglichkeiten fehlen, gerade es auszudrücken oder zu ordnen. Das ist ja so, als ob jemand mir die Möglichkeit gibt, meine Gefühle zu ordnen. Mhm. Durch ihre oder seine Gabe und die Möglichkeit, dem Ausdruck zu verschaffen. Und das, aber ich glaube, das ist der Vorgang. Mhm.
Beim Film haben Sie ja nicht direkt diese Möglichkeit, aber bei Theaterabenden kann es ja passieren, dass es einen Abend gibt, wo Sie sagen, wenn es dann vorbei ist, die Vorstellung, so, heute Abend habe ich Leben von Menschen verändert und nicht zum Schlechteren. Ist das ein Stolz, der dann hochkommt oder eine Art von beruflicher Befriedigung, von wegen, wie beim Maurer, Mauer ist nicht umgefallen, alles gut, Handwerk habe ich gelernt, geht, oder fühlen Sie dann wirklich eine Art von Stolz, weil Sie für sich ganz klar merken, die Menschen, die da saßen, die gehen dauerhaft anders aus dieser Vorstellung raus, als sie reingekommen sind?
Ich zögere deswegen, weil das einen Bereich berührt, bei dem ich mir nicht so sicher bin, ob man den selber so beschreiben sollte oder kommentieren sollte. Mhm. Weil es ist ja eine sehr fragile Angelegenheit. Und ich glaube, dass das, was Sie beschreiben, nur entstehen kann, wenn das kein bewusster Vorgang ist.
Also auch nicht im Sinne von, ich nehme mir das jetzt vor.
Man kann darauf nicht spekulieren, ja, dass das passiert. Und in dem Moment, wo man es aber zu konkret fasst und versucht, in Worte zu fassen, in eine Empfindung zu fassen, begibt man sich automatisch oder begäbe man sich in eine Verfassung, das möglicherweise rekonstruieren zu wollen. Hm. Und das geht nicht. Hm.
Ich glaube schon, dass das bei Konzerten vielleicht eher oder einfacher der Fall ist. Vielleicht auch deswegen, weil da in der Regel nicht gesprochen wird, sondern weil die Musik das dann übernimmt, das neu einzurenken, was es so an Seelenzuständen vorher gegeben hat und wie die sich dann so verändern im Laufe von so einem Konzert und wie Menschen dann da wieder rauskommen und gar nicht jetzt schwarz auf weiß festhalten könnten, was sie geändert hat oder an welchen Stellen sie geändert worden sind oder sich ändern wollen oder es ändern werden, sondern dass die einfach spüren, meine Molekularstruktur ist anders.
Aber es ist dann, glaube ich, wenn das passiert, und das ist das, was wir alle suchen, an diesen Orten und an diesen Abenden, da muss eben sehr, sehr viel zusammenkommen. Und ich glaube, dass es relativ wenig mit Dingen zu tun hat, die man sich vornehmen kann, um mich da nochmal zu wiederholen. Weil das, wenn ich auf der Bühne stehe mit einem guten Text, dann sind eigentlich die besten Abende die, wo ich mich vorher in gewisser Weise nulle, so würde ich es irgendwie beschreiben, und einen Text durch mich durchlaufen lasse. Hm. Und eigentlich wirklich fragend davor stehe und gucke, was macht der mit mir? Und für Musiker ist das, glaube ich, auch oft so, dass diese ganz großen Abende, da ist eben derjenige, der diese Musik erfunden hat, eine sehr präsente Figur.
Hatten Sie so ein Konzert schon mal, aus dem Sie anders rausgegangen sind, als Sie reingekommen sind?
Ja. Denke ich schon. Das letzte Konzert, wo es mir so ging, war ein Jazzkonzert. Und das hat gespielt ein Saxophonist, Archie Shepp.
Oh.
Der, ein großer Mann, ja, mittlerweile an die 90 Jahre alt, glaube ich. Und das war schon, also da passierte was ich jetzt gar nicht so ohne weiteres beschreiben könnte, aber auf jeden Fall, was in mir auf jeden Fall eine Empfindung ausgelöst hat, die dem entspricht, was Sie eben gefragt haben.
Der sollte eigentlich in ein paar Tagen hier sein, aber hat abgesagt aus gesundheitlichen Gründen leider. Ich hatte mal so einen Abend, wenn wir mal im Jazz bleiben wollen, mit Cecil Taylor, dem Free Jazz Pianisten in der Fabrik, der den Flügel zu Klump gehauen hat. Das war unfassbar. Eine Energie da im Raum, also wie so muss es gewesen sein wie bei John Coltrane damals, so bei Ascension Live, wo alle denken, um Himmels Willen, die Heizung ist voll aufgedreht. Aber solche Abende gibt es ja hin und wieder. Und danach suchen wohl alle auch immer wieder. Und deswegen gehen sie immer wieder in Konzerte, dann um zu hoffen, dass es nicht nur zum 8. Mal Beethoven Pastorale gibt, sondern dass da ein Fenster aufgeht und auf einmal ist da Natur.
Aber das ist ja, das ist übrigens interessant, weil Free Jazz, was ja, wenn man so will, die Entsprechung ist zu neuer Musik im Jazzbereich, was das Fremdeln angeht vieler Leute, ich finde, das ist ein totaler Unterschied, ob man das nur hört oder ob man das live gespielt erlebt. Das hilft enorm.
Ein Zitat habe ich noch, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Giovanni Di Lorenzo: Gäbe es mehr Menschen wie Matthias Brandt, wäre die Welt etwas erträglicher.
Ja, man hört es so und so.
Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste eigene Platte erinnern?
Die ich mir gekauft habe?
Ja, und ist die wie bei Onkel Dagobert noch ganz besonders weggestellt und da geht einer dran?
Nee, die gibt's noch. Aber meine erste Single, die ich mir gekauft habe, das war sehr, sehr früh, da war ich 5 oder 6 Jahre alt und habe mir eine Single von den Beatles gekauft, wo sie Deutsch gesungen haben. Nämlich Komm, gib mir deine Hand. Es gibt ja 2 Titel, die sie auf Deutsch gesungen haben. Sie liebt dich und Komm, gib mir deine Hand. Und das war, damals gab es das Label Apple von den Beatles noch nicht, sondern die waren noch bei Odeon und das war, hat so ein grünes Label gehabt. Ich habe das noch sehr präsent, wenn ich meinen Brüdern glaube und ich habe keine Veranlassung, das nicht zu tun, dann konnte ich auch die Singles schon auseinanderhalten, deren Singles, bevor ich lesen konnte, anhand des Schriftbilds und habe mir da schon selber Platten aufgelegt immer. Aber ich habe die Single noch und ich habe auch noch den Plattenspieler aus der Zeit.
Wie lange können Sie ohne Live-Musik?
Naja, wir haben ja jetzt gerade eine Zeit hinter uns, wo wir gezwungenermaßen das doch einige Zeit sein mussten. Und das war nicht schön. Das war nicht schön. Wenn man muss, dann muss man. Aber das ist ein großer Teil meines Lebens, regelmäßig ins Konzert gehen zu können. Also gerne 2-3 Mal im Monat. Wahrscheinlich nicht so oft wie Sie, aber ich habe ja auch einen anderen Beruf.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Haben Sie ein Abo in Berlin oder je nachdem, wo es ausgeht?
Wir hatten ein Abo relativ lange und dann... dann mussten wir die Karten so oft weggeben, weil ich bin ja halt dann beruflich so viel unterwegs und dann war das immer logistisch so kompliziert. Und jetzt machen wir das so, funktioniert aber ganz gut. Es gibt ja auch, also geht ja nicht nur in die Philharmonie in Berlin, es gibt ja sehr, also um in der klassischen Musik zu bleiben, es gibt ja sehr interessante andere Orchester auch und so. Also das Angebot ist natürlich reichhaltig.
Ich möchte noch einmal konkret werden, bevor wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Gab es oder gibt es einen Komponisten, bei dem Sie, oder ein Stück, bei dem Sie komplett überrascht waren, dass Sie feststellen durften, toll, habe ich nicht gedacht, haut mich um, ich bin hier nur so reingekommen, weil nichts anderes im Fernsehen lief und auf einmal höre ich das und denke, um Himmels Willen, wieso hat mir das keiner vorher gesagt?
Ja, man gerät ja nicht so oft in ein Konzert. Das insofern, also das wäre für mich eher so, dass ich denke, das hätte ich eigentlich gerne öfter, weil ich diese Überraschungen mag. Oder manchmal ist das ja so, wie man geht irgendwo vorbei und hört was so im Vorbei, will eigentlich schon weitergehen und denkt, was war denn das? Und geht nochmal zurück und guckt nach, was das ist oder hört nach oder wie auch immer man das beschreiben soll. Mir fällt jetzt nicht ein, wann das beim letzten Mal so war, aber das ist ja, ich werde gerne überrascht, um das mal etwas grundsätzlicher zu beantworten. Ich finde es immer toll, mit Sachen konfrontiert zu werden, die ich nicht kenne. Das fand ich übrigens den großen, um dann nochmal kurz drauf zurückzukommen, den großen Vorzug eines Abonnements. Dass es einfach klar war, am, was ist heute, 15. März, gehen wir ins Konzert. und hören uns das an, was die da spielen. Mhm. Das, ich fand das super. Mhm. Und habe darüber auch viele Sachen gehört, glaube ich, wo ich sonst nicht hingegangen wäre.
Wenn Sie die Wunschfee spielen könnten, was würden Sie sich dann als Wunschprogramm wünschen? Sie können ja mal anrufen in der Berliner Philharmonie und sagen, also übermorgen hätte ich Zeit, ich hätte jetzt gerne das oder das.
Boah, ich habe da schon so viele Wunschkonzerte gehört, muss ich sagen. Und also auch diese Frage geht wieder in die Hitparaden-Richtung. Weil, da sage ich Ihnen jetzt was und dann rufen Sie womöglich irgendwo an und dann muss ich das noch viermal korrigieren. Ich musste mal eine Liste zusammenstellen es gab bei Arte mal so eine Reihe, die hieß Seven Songs. Mhm. Da musste man 7 Songs, Musikstücke aufzählen, die einen durchs Leben geleitet haben. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das war für mich
Hölle.
Ja, ich war also sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt, um es mal so zu sagen. Ich mache das nicht mehr. Ich antworte Ihnen jetzt einfach nicht darauf.
Na gut, dann müssen wir wohl aufhören. Aber bevor wir aufhören, gibt es ein neues Buch? Gibt es einen neuen Film? Irgendwas, was ich dringend abwarten muss? Oder was steht bei Ihnen jetzt demnächst an?
Naja, mit dem dringend abwarten, weil nö. Nee, ich werde dieses Jahr noch zwei Filme drehen, eher in der zweiten Jahreshälfte. Ich spiele Theater in Berlin und ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr ein neues Stück machen am Theater in Berlin. Und das ist ja irgendwie toll, dass ich so in unterschiedlichen Metiers und unterschiedlichen Genres unterwegs bin. Das ist natürlich ein Geschenk und eine große, große Freude. Und ab und zu lege ich dann aber auch einfach mal ganz gerne so die Beine hoch und gucke mir das alles an oder konsumiere einfach auch, um mal dieses doofe Wort zu gebrauchen. Ich halte ja nichts davon. Es gibt ja viele Kollegen von mir, die so Workaholic-mäßig unterwegs sind und die eine Neigung dazu, das ist auch immer gefährlich. Gerade wenn man frei arbeitet, weil man ja immer denkt, man muss, also wenn dann jemand fragt, muss man das auch machen. Aber ich habe immer gemerkt, dass das für mich mindestens so wichtig ist, auch so Phasen zu haben, wo ich einfach neue Eindrücke sammle und mir anhöre, angucke, was andere Leute machen und offenen Auges durchs Leben gehe. Sonst könnte ich das gar nicht so machen, meinen Beruf, wie ich den mache.
Da ist vielleicht auch das ein oder andere Konzert dabei, bei den Eindrücken, die dann da so auf Sie zukommen. Und dann bin ich gespannt, wann Sie das nächste Mal wieder hier in Hamburg sind, in der Elbphilharmonie, mit welchem Programm auch immer. Wahrscheinlich dann wieder mit dem NDR. Da ist noch nichts in Arbeit, nehme ich an. Aber da wird schon was kommen, denke ich.
Ich fände es schön, ja.
Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank dafür. Schönes Konzert heute Abend. Und Hals- und Beinbruch.
Jawohl.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.